Ich habe einen Text heute, den ich euch vorlesen möchte aus Matthäus 8, die Stillung des Sturms, aus dem Matthäus-Evangelium und dazu ein paar Gedanken, die ich mit euch teilen möchte. Und ich lese als erstes vor, was sich dort ereignet hat. Als Jesus die vielen Menschen sah, die sich um ihn drängten, befahl er seinen Jüngern, mit ihm auf die andere Seite des Sees zu fahren. Danach passieren noch ein paar Sachen dazwischen, die überspringen wir. Danach stieg Jesus ins Boot und seine Jünger folgten ihm. Als sie auf dem See waren, kam ein schwerer Sturm auf, sodass die Wellen das Boot zu begraben drohten. Aber Jesus schlief. Die Jünger stürzten zu ihm und weckten ihn auf. Herr, schrien sie, rette uns, wir kommen um. Aber Jesus sagte zu ihnen, warum habt ihr solche Angst, ihr Kleingläubigen? Dann stand er auf und herrschte Wind und Wellen an. Da trat eine große Stille ein. Die Menschen fragten sich voller Staunen, wer ist das nur, dass ihm sogar Wind und Wellen gehorchen? Und ich glaube, von dem Verhalten der Jünger können wir einiges für uns lernen. Ausgangslage oder das Problem, mit dem die Jünger konfrontiert werden, was ich gerade vorgelesen habe, ist, dass sie mit Jesus zusammen auf den See hinausfahren und plötzlich ein schwerer Sturm kommt, während Jesus schläft. Und es wird nicht so ganz, aus der Geschichte nicht so ganz klar, was die Jünger sozusagen zuerst probiert haben oder wie sie die Situation einschätzen, aber sie sehen sich offenbar in großer Gefahr. Also sind offenbar sehen Sie das als eine sehr bedrohliche Lage, vielleicht sogar als Lebensgefahr an, diesen Sturm, der das Boot erschüttert, in dem Sie sitzen. Und Sie stürzen zu Jesus und wecken Jesus auf und sagen, Herr, hilf uns. Jetzt, das scheint nicht die erste Reaktion der Jünger gewesen zu sein. Sie werden sicher vorher andere Sachen probiert haben, wissen wir daher, weil zu diesem Zeitpunkt, als sie Jesus wecken, da denken sie ja schon, dass das Boot am Untergehen ist. Das heißt, sie haben offenbar lange gewartet, bis der Sturm so schlimm wurde und ihre Situation so prekär, dass sie dann Jesus wecken und sagen, jetzt Jesus, hilf uns. Wir haben alle Möglichkeiten ausgeschöpft, wir gehen unter, wir sterben. Wahrscheinlich haben sie erstmal nur gedacht, vielleicht verzieht sich das Wetter ja wieder. Die Wolken, die gehen vielleicht auch wieder weg. Die Wellen werden vielleicht weniger, aber es wurde stattdessen nur schlimmer und schlimmer. Dann haben sie aber die richtige Intuition. Sie gehen zu Jesus, sie wecken Jesus, sagen, Herr, hilf uns. Und ich behaupte mal, dass wir uns damit mehr identifizieren können, als uns vielleicht lieb ist, mit diesem Verhalten der Jünger. Was meine ich damit? Die Jünger hätten ja schon viel früher Jesus wecken können und sie sagen können, oh Jesus, das sieht langsam nicht gut aus, als die Situation noch so war, dass man das noch so ruhig hätte weitergeben können. Jesus, schau mal, tut uns leid, dass wir dich wecken müssen, aber die Situation sieht nicht so gut aus für uns. Könntest du vielleicht was machen? Könntest du uns vielleicht helfen? Aber sie wecken Jesus erst, als die Situation so schlimm ist, die Wellen so hoch, dass das Boot schon am Untergehen begriffen ist. Dass sie schon sagen, Jesus, hilf uns, wir sterben, wir gehen unter. Denk du mal über die letzten drei oder die letzte Problemsituation nach, die du hattest. Was waren deine Lösungsansätze, die du probiert hast, bevor du Jesus um Hilfe gebeten hast? Ich glaube, oft machen wir das genauso. Mir geht es zumindest so. Ich kann ja nicht für euch sprechen. Da will ich nichts unterstellen. Mir geht es so. Ich probiere erst alles Mögliche. Ich habe ganz viele Lösungsansätze, bevor ich irgendwann sage, Jesus, jetzt musst du helfen. Und oft ist es bei mir auch so, ich mache das erst, wenn mir nichts anderes mehr einfällt. So als allerletzten, als wirklich, wenn man denkt, ja, jetzt kann ich gar nichts mehr machen, dann erst fangen wir wirklich ernsthaft an zu beten und Jesus zu fragen und ihn zu bestürmen und zu sagen, Herr, Jesus, hilf doch, die Situation ist dramatisch. Und ich behaupte mal, dass das nicht das ist, was Jesus sich wünscht von uns. Und dass das für uns vielleicht auch gar nicht so gut ist, diesen Ansatz in unserem Leben zu fahren, dass wir so lange Zeit verstreichen lassen, bis wir irgendwann sagen, Jesus, du musst helfen. Ich hatte schon mal einfach als unrühmliches Beispiel die Situation erzählt, wie wir damals einen Kita-Platz für Simone gesucht haben. Das ist jetzt schon ein paar Jahre her, gar nicht so viele, aber 2-3 Jahre. Und damals war es noch so, dass Kita-Plätze rar waren. Mittlerweile anders, jetzt schließen Kitas, weil es zu wenig Kinder gibt. Zu dem Zeitpunkt, vor ein paar Jahren, gab es noch zu viele Kinder und zu wenig Kitas. Kann sich ja schnell ändern. Und wir hatten damals schon vorsorglich, kurz nach der Geburt, Simone bei unserer Wunsch-Kita auf eine Liste setzen lassen. Und mein Verständnis war, wenn sie auf der Liste steht, dann hat sie einen Platz, ist gesichert. Und dann haben wir ein halbes Jahr, dreiviertel Jahr vor dem eigentlichen Beginn bei der Kita angerufen und da erfahren, der Platz ist überhaupt nicht sicher. Wir sind zwar auf so einer Warteliste, aber die haben gar keinen Platz frei, um jemanden aus der Warteliste nachzubesetzen. Also bringt uns nichts, dass wir auf dieser Liste standen. Und dann gehen wir los. Halbes Jahr, dreiviertel Jahr vorher. Man sagte mal kurz nach der Geburt, melde dich bei einer Kita an, damit es klappt. Hatten wir gemacht, hat nicht geklappt. Und dann ist Deborah losgezogen und hat Kitas abgeklappert, um zu gucken, wo finden wir jetzt irgendwie einen Platz für Simone. Und sie hat das gemacht, eine ganze Weile, verschiedene Kitas sich angeschaut, aber alles war irgendwie nicht so dolle. Na, über mehrere Wochen dann wirklich verschiedene Kitas im Internet geguckt, angerufen, vorbeigegangen, nachgefragt, aber entweder waren die Kitas auch alle voll oder, naja, da hat uns vielleicht, wie sage ich es vorsichtig, war vielleicht nicht so unsere Art der Erziehung, die man da den Kindern vermittelt hat, wie man mit den Kindern umgegangen ist. Und nachdem wir das alles probiert hatten, sind wir auf die Idee gekommen, Mensch, wir könnten ja mal beten. Überhaupt nicht dran gedacht, keine Ahnung wieso. Einfach gar nicht auf die Idee gekommen, Mensch, wir müssen vielleicht beten dafür, dass wir einen Platz bekommen. Wir waren so in diesem Modus drin. Und so was Kulturelles wahrscheinlich. Ja, als Deutsche so in diesem Modus, so, wir sind Macher, wir machen das. Ja, gemeinsam schaffen wir das. So in dieser Denkweise, wir packen das an und dann geht das. Und da haben wir also eines Abends, habe ich schon mal erzählt, zum ganz kurzen Gebet uns, Deborah und ich, uns hingestellt, zusammen gebetet. Und am nächsten Tag hatten wir doch die Zusage der ursprünglichen Kita, wo wir hin wollten, im E-Mail-Postfach. Ganz einfache Lösung. So einfache Lösung und so viel Stress vorher gehabt, weil wir auch erst gefragt haben, als es die letzte Lösung war irgendwie. Und das muss nicht sein. Und das ist schade. Ich glaube, es hängt auch viel damit zusammen, wie wir sowieso im Alltag mit Jesus unterwegs sind. Und das muss ich auch selbstkritisch sagen, weil ich das bei mir selber eben beobachte. Jesus sollte grundsätzlich ein Teil unseres Alltags sein. Der Heilige Geist ein Teil von unserem Alltag. Dass es natürlich für uns ist, zu Jesus zu gehen, zu sagen, Jesus, du musst helfen. Und ich meine das auch ernstlich zu fragen. Weil so ein Stoßgebet, das ist der Normal, ja, das, so ein Stoßgebet, ach Jesus, jetzt hilf mal, das funktioniert nicht, wie ich mir das vorstelle. Ich meine wirklich auch ernstlich zu sagen, Jesus, ohne dich, wie heißt es, alles Gute, alles Vollkommene kommt von oben herab, vom Vater des Lichts. Wenn wir alles Gute und Vollkommenes wünschen in unserem Leben, dann müssen wir es von ihm erbitten. Wir müssen es von ihm erbitten. Was dürfen wir von den Jüngern lernen? Diese Intuition. Vielleicht nicht als allerletztes, schon vorher diese Intuition auch haben. Jesus, hilf uns. Du kannst uns helfen, hilf uns. Jetzt machen die Jünger das und es ist ganz interessant. Als erst, da kommen wir gleich zu, was Jesus macht, aber danach stillt Jesus den Sturm und die Jünger wundern sich. Die sagen, wer ist denn dieser, dass ihm sogar Wind und Wellen gehorchen? Jetzt wäre es für mich so interessant zu wissen, was haben die Jünger eigentlich erwartet, was passiert? Weil sie haben ja offenbar nicht erwartet, dass Jesus den Sturm stillt. Weil sie wundern sich ja dann darüber und sagen, wie kann denn das sein, dass er sogar Wind und Wellen diesen Sturm beenden kann, einfach durch ein Wort. Ich weiß nicht, was sie erwartet haben. Vielleicht haben sie gar nicht drüber nachgedacht. Das war wirklich die Panik, dass sie ihn dann geweckt haben. Aber Jesus stillt einfach diesen Sturm. Und das sehen wir ganz, ganz oft in den Evangelien immer wieder. Und wenn du Jesus nachfolgst, kannst du es aus deinem Leben bestätigen. Wenn du Jesus um etwas bittest, dann tut er oft nicht das, worum du ihn gebeten hast. Oder was du erwartest, was er tut. Oft ist es so, dass Jesus was anderes tut. Es gibt diesen anderen Bericht im Johannesevangelium. Da kommt ein königlicher Beamter zu Jesus. Läuft eine weite Strecke, läuft über, ich weiß nicht, 25 Kilometer etwa, läuft zu Jesus, sucht ihn, findet ihn und sagt ihm: Jesus, mein Sohn ist schwer an Fieber erkrankt, komm mit, du musst ihn heilen. Und interessante Parallele: als erstes beschwert sich Jesus über den Unglauben der Menschen, weil er sagt, immer braucht ihr Wunder, dass ihr glaubt. Der Mann lässt sich aber nicht unterkriegen, sondern sagt wieder: Jesus, du musst mitkommen, mein Sohn ist schwer krank, du musst ihn heilen. Vielleicht an euch frisch gebackene Eltern, das wird auch vorkommen, leider, kann ich euch sagen. Und dann lernt von diesem königlichen Beamten, lernt von den Jüngern, geht zu Jesus, weil er kann helfen. Da, wo ihr denkt, dass es keine Hilfe gibt, er kann helfen. Vielleicht macht ihr es schon ein bisschen vorher, nicht erst ganz kurz, bevor es knapp wird, sondern zu Jesus gehen und sagen: Jesus, hilf. Und das Interessante bei dem königlichen Beamten ist, auch da macht er nicht, was er von Jesus erwartet, weil Jesus nicht mit ihm mitkommt, sondern Jesus sagt: Geh, dein Sohn ist geheilt. Jetzt steht der Beamte ja vor einer blöden Situation. Er ist ja hat Jesus ja extra aufgesucht, ist weit gelaufen, um Jesus mitzunehmen zu seinem Sohn, dass er ihn heilt. Und Jesus sagt ihm jetzt: Du, ich komm nicht mit, dein Sohn ist schon geheilt. Was macht er jetzt? Sagt er jetzt: Jesus, ich würde gerne, dass du mitkommst, dann können wir gemeinsam gucken, ob er geheilt ist. Macht er nicht. Er glaubt ihm, geht zurück und erfährt, sein Sohn ist tatsächlich geheilt. In dem Moment, wo Jesus es gesagt hat, war er geheilt. Auch da wieder: Jesus tut nicht, was der Beamte von ihm wollte. So, er macht was anderes. Und das kann in deinem und meinem Leben auch so sein. Jesus tut vielleicht nicht immer, was du willst. Und das waren jetzt positive Beispiele. Im letzten sind ja beide Geschichten gut ausgegangen. Bei dem einen, der Sturm wird ja gestillt, mehr als die Jünger erwartet haben. Bei dem anderen kommt Jesus zwar nicht mit, aber der Sohn wurde ja geheilt, wie der Beamte es wollte. Und es kann vielleicht in deinem Leben auch mal sein, dass nicht das passiert, was du möchtest. Dass nicht das passiert, worum du Jesus bittest. Und da kommt nämlich der andere Punkt ins Spiel, dass Jesus sagt: Warum braucht ihr Zeichen, um zu glauben? Das Erste, was er tut bei den Jüngern, ist, dass er sich beschwert über ihren Unglauben. Dass sie Angst haben, nur weil sie im Sturm sind. Dass sie nicht vertrauen, trotz des Sturms. Und das ist eigentlich das, wo Gott uns haben möchte. Ist nicht, dass wir immer erst Wunder und Zeichen sehen müssen, dass wir ihm vertrauen, sondern dass wir ihm vertrauen in der schwierigen Situation, bevor die Lösung kam. Und vielleicht sogar, obwohl die Lösung nicht kommt. Und das ist ein schwieriger Anspruch. Das ist eigentlich ein hoher Anspruch an uns. Was Schwieriges, was er von uns fordert. Aber es geht Hand in Hand damit, ihn zu kennen. Denn wenn wir Jesus kennenlernen, wenn wir ihn wirklich kennenlernen, wenn wir wirklich erfahren, wie er ist, wenn du das erfährst in deinem Leben, wie Jesus ist, dann kannst du dieses Vertrauen eigentlich ihm geben. Dann kannst du ihm vertrauen, obwohl die Situation schlimm ist. Obwohl du vielleicht noch in diesem Boot bist, was vom Sturm hin und her getragen wird, und du vielleicht noch in der Situation bist, wo du das Gefühl hast, Jesus schläft gerade und er kriegt gar nicht mit, was passiert. Aber er sitzt mit dir im Boot. Hab Vertrauen darin, dass er deine Situation sieht. Und dass er dich sieht und vielleicht sogar nicht das tut und es nicht dann tut, wenn du es möchtest. Sondern vielleicht hat er einen besseren Plan und vielleicht hat er auch eine bessere Zeit für das, was er tun möchte. Ich habe ein interessantes Zeugnis gehört von einem Mann, der ist mittlerweile als Evangelist und als Heilungsprediger, hat er einen großen Dienst, wo er so durch die Länder zieht und predigt und für Menschen betet, die geheilt werden. Und er hat erzählt, bei ihm ging das so los, dass er einen Wunsch danach hatte, er will, dass Menschen geheilt werden. Und hat ganz, ganz viel für Menschen einfach gebetet. Immer wieder gebetet, gebetet. Nie wurde jemand geheilt, nicht einmal. Stimmt, vielleicht ein bisschen. Ich glaube aber nicht. Ich glaube, nie wurde jemand geheilt. Und irgendwann war er so frustriert, dass er gesagt hat, ich werde nie wieder für Menschen beten, das reicht mir. Wenn es nicht passiert, dann lasse ich es. Und hat nicht mehr für Menschen gebetet. Und sich uns auch gesagt, Jesus, ich werde nicht mehr für Menschen beten, weil wenn die nicht geheilt werden, was soll's? Und kurz danach kam eine Frau zu ihm, die ein Problem hatte, die Schmerzen, ich weiß nicht mehr, ich glaube im Rücken Schmerzen hatte und ihm gesagt hat, ich habe lange schon diese Schmerzen, würdest du für mich beten? Und er hatte eigentlich gesagt, ne, er will es nicht mehr, aber dachte, gut, wenn die mich jetzt fragt, dann mache ich das halt. Und hat er für sie gebetet und sein Gebet gesprochen und mit Amen abgeschlossen. Dann sagt die Frau zu ihm, du, ich glaube, ich bin geheilt. Und darauf er, nein, bist du nicht. Aber tatsächlich, sie war geheilt. Und so hat sein Heilungsdienst angefangen. Wisst ihr, in der Schrift heißt es, alles ist möglich, dem, der glaubt. Aber wir dürfen daraus nicht schließen, wenn du keinen Glauben hast, dann passiert nichts. Die Umkehrung, die gilt nicht. Weil es gar nicht auf deinen Glauben ankommt. Du bist ja nicht der, der heilt. Du bist ja nicht der, der den Sturm stillt. Das ist doch Jesus. Und darum, selbst wenn du keinen Glauben hast, selbst wenn du sagst, das passiert sowieso nicht, das kann gar nicht passieren. Selbst wenn du keine Hoffnung für deine Situation hast, ich wünsche dir, dass du trotzdem weißt, dass Jesus deine Lösung ist. Und trotzdem zu ihm gehst. In dem Sturm, in dem du stehst. Trotzdem zu ihm gehst. Weil er kann dir helfen. Er ist die Lösung für dich. Du musst nichts verstanden haben davon. Du musst nicht hohe Theologie verstanden haben. Du musst nicht mal die großen Wunder erlebt haben. Du brauchst nicht mal einen großen Glauben darin, dass Sachen passieren. Du brauchst nur diese Intuition, dieses innere Verständnis. Er ist derjenige, der mir helfen kann. Er ist die Lösung für meine Probleme. Er beantwortet mir meine Fragen. Sogar die ich gar nicht stelle, die beantwortet er mir auch noch. So ist Jesus. Er ist Weg und Wahrheit und Leben, sagt er. Wir brauchen nur dieses, nur zu ihm hinzugehen. Nur zu ihm hinzugehen und ihn zu bitten, Jesus, hilf. Und ich hoffe, dass du und ich, vielleicht bist du gerade in einem Sturm, aber vielleicht kommst du auch bald in einen Sturm, kann ja auch sein, dass du dann diese Intuition hast zu sagen, Jesus, du kannst mir helfen. Auch wenn du vielleicht nicht den Glauben hast, egal. Auch wenn du dir nicht sicher bist. Ich sage es deshalb, weil ich glaube, manchmal sind wir in so einer Nabelschau irgendwie gefangen, dass wir immer rausfinden wollen, na, habe ich genug Glauben, aber ich muss erst meinen Glauben oder irgendwie sowas. Und das ist ja völlig der falsche Ansatz. Wir sollen nicht auf uns schauen, sondern auf ihn schauen. Auf Jesus schauen. Schau nicht auf dein Problem. Schau nicht mal auf dich selber. Schau nicht auf deinen Glauben, nichts davon. Schau nur zu Jesus hin und geh zu ihm hin mit dem, was dich bewegt. Und warte nicht, bis es zum übergroßen Sturm wird, dass das Boot schon unterzugehen droht, sondern geh früh zu ihm. Sag ihm, Jesus, du kannst doch helfen. Und ich glaube, dein und mein Leben, wir dürfen das dann immer wieder erleben. Und es sieht dann anders aus, wenn wir das verstanden haben. Wie bei den Jüngern. War eine schwierige Situation, eine sehr, sehr schlimme Situation, in der sie waren, lebensbedrohlich. Aber das nährt nachher ihren Glauben. Dadurch verstehen sie wieder ein bisschen mehr von Jesus, weil sie dann sehen dürfen, dass er hilft. Weil sie dann erfahren dürfen, er hat sie ja rausgeholt. Und deswegen sie in dieses Staunen kommen, sagen, wer ist denn dieser? Wer ist denn dieser, dass er sogar sowas tun kann? Weil Jesus kann helfen. In den absolut unmöglichsten Situationen. Ein Zeugnis möchte ich euch noch erzählen. von einer Frau, da habe ich leider versäumt, den Namen aufzuschreiben, aber wenn das jemand interessiert, kann ich den nachreichen. Eine Frau, die, meine ich, in Saudi-Arabien groß geworden ist, völlig muslimisches Umfeld, kannte nur Muslime, niemand, also alles muslimisch. Sehr stark ist natürlich Islam, sehr stark in dem Land. Und ihr Vater war einer der Gründer der Hamas, wenn mich nicht alles täuscht. Also im völlig radikal islamischen Welt groß geworden. Und sie berichtet es so, dass sie sagt, das Problem ist im Islam, dass du weißt eigentlich nie, ob Gott mit dir zufrieden ist oder nicht. Sondern du hast eigentlich immer den Zorn Gottes über dir. Und es gibt keine Vergebung. Du kriegst sie vielleicht irgendwann nach dem Tod, aber eigentlich weißt du es nicht. Und als Frau sieht die Welt noch schlimmer aus. Aber sie sagt, sie hat immer eine Intuition irgendwie, aber irgendwie muss man sich doch Gott nähern können. Wenn Gott da ist, dann muss man doch irgendwie zu ihm hinkommen können. Und hat irgendwann angefangen zu beten und immer wieder jeden Tag zu beten. Gott, wenn es dich gibt, dann zeig dich mir. Und sie sagt, in einer Nacht hat sie einen Traum. Da begegnet ihr ein Mann und sagt ihr, meine Tochter, hab keine Angst. Und sie wusste, das ist die Antwort auf ihre Gebete. Und sie fragt ihn, wie heißt du? Und er sagt zu ihr, ich heiße Jeschua. Das Bedeutsame ist, sie kannte keinen Juden. Sie kannte keinen Christen, sie hatte nie eine Bibel gelesen. Und sie konnte mit dem Namen auch gar nichts anfangen. Sie hat dann gegoogelt danach, weil sie dachte, wer ist denn Jeschua, wer ist das? Weil im Islam wird Jesus nicht Jeschua genannt. Da hat sie gemerkt, das ist Jesus. Sie wusste nichts über ihn vorher. Oder was sie wusste, war falsch. Und trotzdem hat sie gemerkt, er ist die Antwort auf meine Frage. Jesus ist die Antwort auf deine Frage. Davon musst du gar nichts verstehen. Davon musst du gar nichts wissen. Wenn du ihn bittest, wenn du ihn suchst, dann findet er dich. Amen.